Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mach schon. Ja, ja, Frau Mauser, das ist... Jetzt beruhig dich, das ist nicht gut für deinen... Er tippte sich auf den Kopf. Die Valerie Mauser hat in den Veilchenkrimis immer so eine kleine böse Soufflöse auf ihrer rechten Schulter sitzen, die ihr allerlei Unpassendes einflößt. Und der kommt jetzt der Dampf aus ihren Ohren schon schön langsam. Schmatz, jetzt sofort. Hauptbahnhof. Wo steht dein Auto? Also mein... Gleich verlor sie die Geduld mit ihm. Wo, Schmatz, wo? Er deutete in eine Richtung, sie zerrte ihn hinter sich her zum Parkplatz. Welches, Schmatz? Das da? Sie tippte auf einen rostigen Fiat Punto, lief ohne seine Reaktion hin und rüttelte am Griff. Komm, aufsperren, los! Nein, Frau Mauser, das da? Sein Zeigefinger wies auf ein ungleich kleineres, rostiges Vehikel direkt daneben. Ein Motorfahrrad mit Tretpedalen. Puch Maxi, wenn sie nicht alles täuschte. Das entspricht so, habe ich gehört, der Schwalbe, wenn sie aus der Gegend sind. Also es ist ein sehr kleines Vehikel. Ein größerer Fahrradsitz plus Gepäckträger zwischen zwei kümmerlichen Rädchen, in deren Mitte ein putziges Nähmaschinenmotörchen hing. Über dem Rückspiegel etwas, das aussah wie ein Asterix-Helm mit langen weißen Flügeln an den Seiten. Das da? Das da? Na dann, rief sie und zeigte abwechselnd auf das Ding und die Straße im Tal. Los anlassen, Schmatz, sofort! Ja, ja, jetzt stress nicht so rum, Frau Mauser. Er fummelte eine halbe Ewigkeit in seiner Hose herum, zauberte einen winzigen Schlüssel hervor und steckte ihn in das Zündschlösschen. Du fährst, befahl Valerie. Sie hatte keine Ahnung von diesen Dingern. Aber ich hab nur einen Helm. Scheiß auf den Helm, schrie die böse Soufflöse. Scheiß auf den Helm, schrie auch Valerie. Was sollte schon passieren? Schneller als ein Fahrrad konnte dieser Untersatz ja kaum sein. Sie würden eine Ewigkeit nach Innsbruck brauchen. Keine Zeit für Diskussionen. Rebecca in Schwierigkeiten, höchste Zeit wegzukommen. Aber wie soll anlassen, befahl sie erneut und drängte das schlechte Gewissen zurück. Schmatz schüttelte den Kopf, stellte das Mofa auf den Hauptständer zurück und trat ein paar Mal in die Pedale. Als sich der Motor dann erstaunlich lautstark zu Wort meldete und dazu eine stinkende Rauchwolke ausstieß, grinste Schmatz vielsagend und schob sich in Startposition. Keine zwei Sekunden darauf hatte Valerie auf dem Gepäckträger Platz genommen und bemerkt, dass es hier nicht viel zum Festhalten gab. Also griff sie nach den schmalen Hüften des jungen Mannes, woraufhin dieser heftig zuckte, sich wand und zu ihr umdrehte. »Bitte nicht kitzeln, Frau Mauser!« Wieder griff sie zu, wieder wand er sich. »Keine Chance. Wie konnte man nur so kitzlig sein?« »Egal, musste es eben anders gehen, also umklammerte sie die Sattelstange, die auch akzeptablen Hals bot.« »Schmatz, ich bin fertig, jetzt fahr endlich!« »Aber auf deine Verantwortung!« Jetzt tippte er auf den Asterix-Helm. »Gummi!« schrie sie. Aus welchem Eck ihrer Erinnerung war dieser Biker-Slang jetzt so plötzlich aufgetaucht? Unwichtig, er tat seine Wirkung. Schmatz nickte einmal, als habe er soeben den Befehl einer höheren Macht empfangen, stemmte sich auf den Lenker, als wollte er seinen Trizeps trainieren, drehte am rechten Griff und ließ links die Kupplung schnalzen. Die Erklärung für seine ambitionierte Haltung folgte auf dem Fuß, denn begleitet von bestialischem Heulen ging das Vorderrad des Mofas in die Höhe, ein astreiner Wheelie auf den ersten Metern. Fast wären sie umgekippt, doch Schmatz hielt sein Ross mit gekonnter Dosierung von Bremse und Gasgriff im Zaum. Kaum hatte das Vorderrad den Kontakt mit der Straße wiedergefunden, waren sie auch schon im zweiten Gang. Die Kraftentfaltung dieses Spielzeugmotörchens unter ihnen konnte unmöglich Serie sein. Gut für uns, dachte Valerie, fand dann aber die Geschwindigkeit, mit der Schmatz die ersten Bergabkurven nahm, herzlich optimistisch. Der junge Mann gab immer noch mehr Gas. Dritter Gang. Dritter Gang? Valerie kannte solche Dinge eigentlich nur mit zwei. Was hieß, das Ding war ein umgebautes Tuninggeschoss. Sie rauschten durch langgestreckte Biegungen, einmal rechts knapp an der Leitplanke, einmal links noch knapper am Felsen vorbei. Hüben wie drüben wartete der Sensenmann, doch Schmatz verschenkte keinen Zentimeter der Ideallinie. Die Straße vor ihnen schien schmäler und schmäler zu werden. Valerie wollte instinktiv die seitlich nach vorne gestreckten Beine einziehen, ging nur nicht. Da tat sich vor ihnen eine lange verkehrsfreie Gerade auf. Vierter Gang. Vierter Gang? Oh Gott, dachte Valerie. Aber ob der ihr noch helfen konnte? Wir sind im Arsch, schrie die böse Soufflöse, als sie auf die erste Kehre zurasten mit heilloser Geschwindigkeit. 100 Meter vor ihnen ging es scharf rechts ab in eine Bahnunterführung, umschlossen von meterhohem und wohl auch meterdickem Beton. Schmatz schien die Kurve nicht zu sehen. Vielleicht war er im Delirium, vielleicht hatte er seinen Lebenswillen verloren oder meinte er etwa, sie könnten massive Wände durchstoßen und kämen unterirdisch schneller nach Innsbruck. Nur so viel war klar, dieser Kerl war völlig wahnsinnig. Ja, wie gesagt, das Buch geht sehr, sehr schnell los und viel langsamer wird es dann auch nicht mehr, denn es kommt das große persönliche Trauma der Valerie Mauser. Das ist eine Polizistin knapp über 40 mit riesen Afro, Haaren, mit einem blonden Afro noch dazu, und da kommt ihr großes persönliches Trauma zur Sprache, nämlich diese verschwundene Tochter. Die hat sie vor 24 Jahren bekommen und dann, weil sie selber mit sich überfordert war und der ganzen Situation, zur Adoption freigegeben. Und es hat sich bei ihr dann so ausgewirkt, dass sie sich immer mehr im Lauf der Jahre gewünscht hat, diese Tochter mal kennenlernen zu dürfen. Aber das ist nicht ihre Entscheidung. Man kann nur sagen, dem Adoptivgericht bzw. der Vermittlungsstelle, ich würde die Tochter gerne mal kennenlernen, und das wird dann an diese Leute, an die Adoptiveltern oder die Tochter selbst weitergeleitet, und die entscheiden dann, ob sie das auch wirklich wollen. Und jetzt will die Tochter offensichtlich, und die Valerie ist aber kilometerweit entfernt, noch dazu noch rekonvaleszent von einem Schädel-Hirn-Trauma, und muss auf der Stelle zum Hauptbahnhof. Und sie rasen dorthin, es bleibt kein Auge trocken, diese Straße vom Berg hinunter, dieses Reha-Zentrum ist nämlich auf einem Berg gelegen. Die Straße ist zwar wunderschön, aber auch sehr, sehr gefährlich, sehr schmal, sehr enge Kehren, und da kann es einem schon passieren, dass man mal drüber hinaus schießt. Das sind zwar Leitplanken, aber der Schmatz scheint das Ganze ganz gut im Griff zu haben und bringt sie hinunter ins Inntal und weiter nach Innsbruck. Aber dort ist keine Frau, die behauptet, die Tochter zu sein. Die ist nämlich ausgerissen. Die ist vom Hauptbahnhof, von dieser Polizeiwache durchgebrannt mit einem Boxer. Das ist das nächste Rätsel, das sie nicht versteht. Und sie findet sie auch nicht. Und die Polizei findet sie auch nicht den restlichen Tag. Diese Frau hat nämlich ein ernsthaftes Problem, Gesetze einzuhalten. Die hat ein sehr, sehr langes Vorstrafenregister. Sie heißt auch nicht Rebecca, wie die Valerie immer für sich sie genannt hat, weil sie den richtigen Namen nicht gekannt hat, sondern sie heißt Luna Brennsteiner, und die ist auf der Flucht vor der Polizei und auf der Flucht vor einem Verbrecher, der was von ihr wiederhaben will. Sie hat ihm offensichtlich was gestohlen. Und es ist ein recht brutaler Mensch, und es clashen natürlich dann die Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Valerie, die Protagonistin der Veilchenkrimis, und auf der anderen Seite ihre Tochter, die alles andere als gesetzestreu und regelliebend ist. Aber natürlich, Muttergefühle umschwirren sie und motivieren sie da zusammen mit ihrem Team, alles zu tun, um diese Tochter Luna vor diesem Mann zu bewahren. Und um diesen Mann ein bisschen zu beleuchten, möchte ich Ihnen noch eine Szene vorlesen, die ein paar Tage vor diesem Geschehen spielt. Vor 5 Tagen. Rosin, Tschechische Republik. Sophia ist hier. Sie weiß es, spürt es. Er hat sie hierher gebracht. Vorsichtig schiebt sie die Zweige auseinander, um den Blick aufs Gelände freizumachen. Von hier oben sieht sie alles, besser gesagt nichts, wie schon seit gestern. Nur die umherlaufenden Wachhunde lassen darauf schließen, dass Menschen anwesend sind oder bald zurückkehren werden. Hallen, darüber Büros, ein Wohntrakt, verlassen am Tag, dunkel in der Nacht. Brachliegende, geschotterte Freiflächen, von zähen Pflanzen und Unkraut durchstoßen, verwahrlost. Genau hier verlaufen sich Sophias Spuren im Sand, im Wald nahe Hosin, unweit der tschechischen Stadt Budweis. Das Gelände gehört Knarr, Milan Knarr, jenem Mann, dem sie gemeinsam in die Suppe spucken wollten, damals, als sie noch Seite an Seite waren. Dem Mann, der eine Bande von Tierschmugglern anführte, die Millionen damit verdiente, exotische Tiere von nach Deutschland und Österreich zu schmuggeln und dabei in Kauf nahm, dass diese in Autoreifen, Koffern und Verstecken aller Art elendiglich verreckten. Sophia und sie hatten herausgefunden, dass Knarr hinter der Geschichte mit den 15 Hundewelpen steckte, erst ein paar Wochen alt, die in der sengenden Sonne eines Autobahnstaus überhitzt waren. Der Zoll hatte sie entdeckt, alle tot. Und Knarr, der kam mit einer Geldstrafe davon. Sie hasst es, dass der Staat Tiere wie Sachen behandelt und meint, Tiermord und Tierleid seien bloße Sachbeschädigung. Man verbrüht Eier von Vögeln, weil man zu blöd ist, die zu sicher zu transportieren, und es soll gleich schlimm sein wie das Stehlen eines Mercedes-Sterns. Man erschlägt unverkäufliche Hundewelpen, und wenn man erwischt wird, ist es, als schlüge man Fensterscheiben ein. Sie ballt die Faust. Diese Gesetze stammen nicht von Menschen, sondern von Bestien. Was ihrer Erfahrung nach auf dasselbe hinausläuft. Sie wollten Knarr eine Lektion erteilen, nicht mehr, haben ihn aufgespürt in seiner Nobelvilla am Attersee, wo er mit seinen schicken Wegen und einem Motorboot direkt am hauseigenen Steg protzte. Zugegeben, ihr Plan hatte Lücken. Sie wollten sich diesen Knarr greifen, ihn verprügeln, dazu noch in die kleinste Kiste stecken, die sie finden konnten, damit er einmal am eigenen Leib erfahren konnte, wie sich das anfühlte. Oder so ähnlich. Jedenfalls sollte er wissen, dass es da draußen jemanden gab, der etwas gegen ihn und seine Machenschaften hatte, wenn es denen da oben schon scheißegal war. Sophia und sie haben auf den perfekten Moment gewartet, haben gehofft, er würde einfach so auf den Steg hinausstolzieren wie am Morgen zuvor. Und genau so kam es auch. Selbstgefällig wankte er bei Tagesanbruch aus dem Haus und zum Wasser, stand auf den Holzplanken ganz vorne, Nebelfetzen über dem See, keine Boote, keine Menschenseele außer ihnen und Knarr. Hier stand es, das perfekte Ziel, keine 30 Meter von ihnen entfernt. Keiner würde sie sehen. Aber Sophia hat immer so lange gezögert. Sie war immer so zögerlich. Und genau damit hatte sie ihnen das Leben gerettet. Denn gerade als sie sich losreißen und nach vorne stürmen wollte, brachten zwei Männer einen Gefangenen heraus und drückten ihn vor Knarr auf die Knie. Dieser zog eine Pistole aus seinem Mantel und schoss ihm aus nächster Nähe in den Kopf. Knarr muss Sophia gefunden haben. Sie nimmt den Anhänger ihres Goldkettchens zwischen Zeigefinger und Daumen, spürt die Zacken, wo die kleine Münze geteilt wurde, führt sie in den Mund. Schmeckt salzig. Sie hat das Zeichen ihrer Verbundenheit kein einziges Mal abgenommen, nicht einmal, als sich ihre Wege scheinbar getrennt haben. Blutsschwester war man für immer. Sie und Sophia, und wie sie Schwestern waren. Das gemeinsame Elternhaus, Rebellion und Ausbruch, ihr Kampf für das Gute, gegen die Menschen. Der Messerschnitt, der sie zu Blutsschwestern machte. Das Versprechen, sich für Tiere einzusetzen, wann immer man konnte. Und was sie erlebt haben. Wahnsinnige Räusche, Kämpfe und Triumphe, unbändiges Leben und Niederlagen. Die Zeit im WWF, ihr Ausscheiden, weil sie die Spielregeln nicht befolgten. Aber was erreichte man schon mit Regeln im Kampf gegen Leute, die sich an keine einzige hielten? Knarr, der Tier- und jetzt auch Menschenmörder. Wie er in Seelenruhe abgedrückt hat, in der Öffentlichkeit des Seeufers, wo er doch damit rechnen musste, beobachtet zu werden. Irgendwer sah ja immer etwas, aber das war ihm ebenso egal wie die Lautstärke des Schusses. Wie er über den zur Seite gefallenen Körper gestiegen und wieder hineingegangen ist, einem seiner Männer im Vorbeigehen die Waffe gereicht hat, während sich schwächer werdende Blutfontänen aus dem Kopf des Mannes in den See ergossen. Wie Sophia ihr den Mund zugehalten hat, weil alles in ihr schrie und aus ihr heraus wollte. Wie sie sich schweigend davongestohlen haben und nicht wussten, wie umgehen. Wie sie nie wieder ein Wort über das Gesehene verloren haben. Und wie es begann, Sophia aufzufressen. Ja, wie sie vielleicht schon sich selber gedacht haben, dieses Geschehen ist aus der Perspektive der Luna geschrieben, also der Tochter der Valerie Mauser. Und es ist dem aktuellen Geschehen vorausgegangen. Offensichtlich ist der Milan Knarr, dieser Gangsterboss, hinter der Luna auch noch her. Und sie glaubt, dass er auch die Sophia gekillt hat. Und da kann man sich vorstellen, dass dieser Krimi jetzt kein beschaulicher Tee- und Kuchen-Krimi ist, sondern richtig ein Abenteuer von vorn bis hinten. Die ersten zwei Krimis, Veilchens Winter und Veilchens Feuer, sind mehr die klassischen Ermittlerkrimis. Der dritte ist ein richtiger Rausch von vorn bis hinten. Es geht dann mit dem vierten, der im September erscheinen wird, wieder ein Stück gemächlicher weiter, gefestigter weiter. Mehr möchte ich Ihnen von der aktuellen Handlung und dem Kriminalfall aber noch nicht verraten. Das lesen Sie bitte selber. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie in der Messebuchhandlung ein Buch kaufen wollen. Ich bin dann nächste Zeit im Heimon am Stand. Der ist gerade da ein paar Meter entfernt und signiere sehr gerne und widme sehr gerne Bücher und würde mich freuen, wenn ich Sie eines Tages mal wiedersehen darf. Hab noch 8 Minuten. Und hätte dafür noch eine kleine, bekannte Szene vorbereitet, die ich eigentlich bisher noch nie gelesen habe, beim Herfahren auf mein Handy hinaus kopiert habe und lese es jetzt vom Handy ab, mangels eines Druckers, der in meinem Gepäck wartet. Und da geht es um zwei junge Leute, die sich in diesem Buch finden. Einen davon, oder sie kennen eigentlich beide schon, sie kennen den Sven Schmatz, diesen Piloten auf dem Mofa, und die Luna, die zwei lieben sich vom ersten Moment an. Und diese Szene möchte ich Ihnen noch kurz vorlesen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit schon jetzt. Da muss ich jetzt mal durch meine Fotos scrollen, bis die Texte kommen. Da ist es. Frau Mausers Tochter war ja so cool. Schmatz hat sofort gewusst, die ist es. Die und sonst keine. Sie sah so natürlich aus und trotzdem spitze. Raster, Nasenring und schön braun. Knusprig, aber absolut. Die konnte Make-up höchstens hässlicher machen. Sie hatte so ein Muttermal an ihrem Hals. Voll groß, sah aus wie der Mond. Roch wie der Himmel. Und bam! Am Nachmittag hatte sie sich Tabletten aus dem Schrank seiner Eltern eingeworfen, sich dann einfach umgedreht und ihn an sich herangezogen, sie ihn geküsst und er nur noch Sterne gesehen, keine Schmetterlinge im Bauch, vielmehr Hinkelsteine, die durch seine Eingeweide flipperten, kling, klong, ding, ding, dong, sein Herz, ein Punching Ball, ihr weicher Mund, ihr Geruch nach Erde und Holz, alles war richtig, sie war über ihn hergefallen und dann er über sie, Sie hatten sich die Kleider heruntergerissen und sich geliebt wie die Tiere auf der Waschmaschine und im kalten Fliesenboden, und keine 5 Minuten später war es auch schon vorbei gewesen. Obwohl er sonst so kitzlig war, hat Luna ihn überall anfassen und er es genießen können. Und wie? Keuchend waren sie danach aufeinander gelegen. Er hatte etwas sagen wollen, sie hätte so viel mehr verdient als das gerade oder so. Aber sie hatte ihm nur den Zeigefinger auf den Mund gelegt. Dann waren sie nach draußen gegangen und hatten gekifft. Es war sein erstes Mal gewesen. Genau. Beim zweiten Mal hatten sie sich dann schon mehr Zeit gelassen, viel mehr. Und es war noch 1000-mal schöner gewesen. Sie hatten schon beim Abendessen unterm Tisch gefummelt. Zuerst hat er gar nicht gewusst, wie er da reinschauen sollte. Aber keiner hatte es mitbekommen. Hoffentlich. Nur als ihre Schwester Sophia zur Sprache kam, war Luna plötzlich todernst geworden und hatte von ihm abgelassen. Klar, dass sie das Thema runterzog. Er hatte keine Geschwister, aber im Falle hätte er diese Verbrecher sicher grün und blau geschlagen, mindestens. So als wenn jemand seine Eltern oder Frau Mauser verletzen wollte. Bis vor kurzem hatte er gedacht, seine Chefin habe gar keine Kinder und jetzt schon 2. Davon soll eines umgebracht worden sein. Das war alles sehr verwirrend für ihn. Er fragte sich, wie Frau Mauser das bloß aushielt. Schwitzend lagen sie jetzt wieder beieinander. Schmatz fühlte ihren heißen Atem über seinen Oberkörper streichen. Wir wollen nicht zu tief gehen. Sie sahen sich tief in die Augen, immer noch wortlos. Wobei er schon überlegte, was er sagen könnte, aber ihm fielen nur Sachen ein, die sich um sein restliches Leben mit ihr drehten, und damit wollte er sie nicht erschrecken. Aber eines wusste er sicher, die ist es, die und sonst keine. Vorhin hatte Luna für sie beide einen neuen Joint gebaut und er hatte sich getraut, den Rauch richtig in die Lunge zu lassen. Beim ersten Mal war es nur so halb, jetzt spürte er es aber ordentlich. Abwechselnd zogen sie daran. Sie hielt ihm den Stummel hin, er ihr die letzte Flasche Weißwein aus dem Keller, wobei einiges daneben ging, auch absichtlich, als er versuchte, aus ihrem Bauchnabel zu trinken. Großartig. Bald waren seine Sinne völlig benebelt, alles warm, alles neu, alles gut. Pure Magie. Schmatz fuhr ihr mit der Oberseite seines Zeigefingers die Mondsichel am Hals entlang und berührte das Goldkettchen, das irgendwie nicht zu ihr passen wollte. »Fuck«, sagte sie und griff danach, zog es ihm weg und setzte sich auf. Da sah man Narben auf ihrem Rücken, wie von Peitschenhieben. »Was? Habe ich dich jetzt...« »Ah, shit! Ich wollte noch was erledigen. Unten in der Stadt«, lallte sie. »Und was?« Sie stützte sich auf den Ellenbogen und sah zu ihm herunter. »Magst du Abenteuer, Svenny?« Er fand den Spitznamen, den sie ihm gegeben hatte, schon ziemlich bescheuert, Svenny. Aber sie durfte ihn nennen, wie sie wollte. »Ist der Papst evangelisch?« Sie sah ihn verwirrt an. »Also, keine Abenteuer?« »Doch, und wie? Was glaubst du denn?« Plötzlich musste er lachen. Alles war so schön und gleichzeitig so furchtbar lustig. Er zog Luna auf sich, beinahe hätte sie ihn mit der Glut erwischt, doch geschickt rollte sie sich über ihn hinweg aus dem Bett heraus. Stand da wie ein Denkmal, aber so schöne Denkmäler gibt es gar nicht. »Dann komm mit!« Schnell war sie mit dem Glimmstängel im Mund in Slip-Tarnhose und Top geschlüpft und warf ihm seine Unterwäsche zu. Einen Moment lang zögerte er, dann kringelte er sich wieder vor Lachen. Keine Ahnung, wieso, vielleicht gerade deshalb. Lunas »Scht« machte es noch viel schlimmer. »Scht«, wie kam sie bloß auf solche Sachen? Sie war ja so komisch. Er zog sich die Unterhose über den Kopf und konnte nicht mehr. Sie fand das weniger amüsant, wollte unbedingt gehen. Also riss er sich mehr schlecht als recht zusammen, kleidete sich an und folgte ihr. 5 Minuten darauf hatte Luna Stuhlwerks Volvo gestartet und rollte mit Schmatz hinterm Haus davon, quer übers Feld, damit keiner es mitbekam. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute noch. Danke.
Ja, und das ist mein Glas.
Genau, das ist ein
wunderbar. Ja, ich weiß gar nicht, ob Sie mich gut verstehen können. Geht das? Ja, ich selbst höre das gar nicht so. Ja, dann möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thorsten Süße und ich schreibe seit einigen Jahren Kriminalromane. Ansonsten bin ich Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin und leite den sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover. Die Hauptperson meiner Kriminalromane heißt Dr. Marc Seifert, ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet den sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover. Ja, insofern beschäftigen sich meine Kriminalromane auf eine spannende und realitätsnahe Weise, unter anderem mit psychischen Störungen und mit Psychiatrie. Ja, heute möchte ich Ihnen aus dem neuesten und dritten Band der Reihe vorlesen mit dem Titel Schöne Frau, tote Frau. Dienstag, 30. September. Er beobachtete Madeleine, wie sie zielsicher auf eines der Gebäude am Rande des Klinikgeländes zusteuerte. Dabei achtete er darauf, dass er sie in einem Abstand verfolgte, bei dem sie ihn nicht bemerkte. Im Gegensatz zu der offenherzigen Aufmachung im Love-Mobil trug sie jetzt eine enge Jeans, Pullover und Jacke. Wirkte auf ihn selbst in dieser Kleidung sehr verlockend. Die Klinik Dr. Ludendorff befand sich mitten in Ilden, einem Ortsteil der Stadt Sehnde. Das Klinikgelände war nicht durch irgendwelche Hecken oder Zäune abgegrenzt und dadurch frei zugänglich. Bei zahlreichen Gebäuden im Umfeld des Hauptgebäudes war äußerlich völlig unklar, ob sie der Klinik oder einer Privatfamilie gehörten. Er genoss bewusst jede Minute, in der er realisierte, dass jetzt er, der Herr über Leben und Tod, dieses schönen, geldgeilen Geschöpfes war. Nur er hat es in der Hand, Madeleines Todeszeitpunkt festzulegen. Und noch bevor es Nacht wurde, war der Zeitpunkt gekommen. Es war das erste Mal, dass er einen Menschen töten würde. Plötzlich blieb er abrupt stehen. Ein gut aussehender Mann um die 50, mit dunklem Haar und Hornbrille, durchquerte vor ihm den Klinikpark und steuerte auf eines der Krankenhausgebäude zu. Das war Dr. Ronald Dannenberg, Oberarzt der Allgemeinpsychiatrie. Madeleines Verfolger verzog sich sofort in den Sichtschatten eines Baumes. Er wollte auf keinen Fall von Dannenberg gesehen werden. Nachdem der Oberarzt in dem Gebäude verschwunden war, setzte sich der Mann wieder in Bewegung. Es war Nachmittag. Die letzten Stunden von Madeleine waren angebrochen. Für den Mann war es wichtig, die rothaarige Frau noch einmal in voller Lebendigkeit gesehen zu haben, bevor er sich endgültig auf seine Art von ihr verabschiedete. Die Stunden bis zur Dunkelheit vergingen wie im Flug. Bis zum Waldstück war es nur ein Katzensprung. In einem kleinen Rucksack hatte er alles.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.